Die Stadt Aleppo im Norden von Syrien steht erneut im Zentrum eines eskalierenden Konflikts. In kurdisch geprägten Stadtvierteln kommt es zu schweren Kämpfen. Berichte über gezielte Gewalt, Vertreibungen und Hinrichtungen machen die Runde. Besonders betroffen ist die kurdische Bevölkerung, aber auch andere Minderheiten wie Alawiten und Drusen geraten zunehmend unter Druck. Während die internationale Aufmerksamkeit eher gering bleibt, wächst vor Ort die Angst vor einem neuen innersyrischen Krieg. Viele Menschen sind zum wiederholten Mal auf der Flucht, sichere Räume werden rar. Über die Lage der Kurden in Aleppo, die Situation anderer Minderheiten und die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft spreche ich jetzt mit Daniela Nischik. Sie ist Pastorin in Berlin und setzt sich mit ihrer Organisation SOS Afrin für bedrohte Minderheiten in Syrien ein. Guten Tag, Frau Nischik.
Schönen guten Tag, Herr Milius.
Frau Nischik, aus Aleppo erreichen uns Berichte über schwere Kämpfe, gezielte Gewalt gegen Kurden und neue Fluchtbewegungen. Wie stellt sich kurz zusammengefasst die Lage derzeit dar?
Also am 10. März 2025 gab es ein Abkommen zwischen der kurdischen Selbstverwaltung Nordostsyrien und der neuen installierten Regierung in Damaskus unter Führung von Jolani alias al-Shara. Und da wurde vereinbart, dass keine militärischen Streitkräfte der demokratischen Kräfte Syriens, also der Selbstverwaltungsregion, sich in Aleppo aufhalten dürfen. Das haben die auch nicht mehr gemacht. Und es waren nur in den beiden kurdischen Stadtteilen Sheikh Maksud und Ashrafil eine kurdische Polizei, die nennt sich Asaish, zur Kontrolle des Gebietes, also praktisch mit Polizeiaufgaben. Und trotzdem wurden jetzt in der letzten Woche die kurdischen Stadtteile in Aleppo massiv angegriffen. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute sich in den Stadtteilen aufhielten, hauptsächlich Kurden, darunter 2500 jesidische Familien, aber auch Christen, die zum Teil aus anderen Stadtteilen Aleppos zu den Kurden schon geflohen waren, weil sie sich dort sicherer fühlten. Und ungefähr bis zu 500.000 Menschen sollen sich in den Stadtteilen aufgehalten haben. Diese wurden jetzt seit letzter Woche massiv angegriffen, zunächst von der syrischen Armee, wobei ich syrische Armee in Anführungsstrichen setze, denn diese Armee besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Milizen, islamistischen Milizen, die zum Teil von der Türkei gestützt werden, und die Türkei maßgeblich unter deren Außenminister und Syrienbeauftragten Hakan Fidan war auch an diesen Angriffen beteiligt, zum Beispiel aus der Luft. Also die haben von der syrischen Armee Daten gekriegt, schießt mal da und da hin, und dann haben sie dort mit Flugzeugen, Raketen und Drohnen hingeschossen. So zum Beispiel auf das einzige Krankenhaus, da wurde das Notstromaggregat, also Stromaggregat mit einer Drohne zerstört und das Krankenhaus wurde halt auch beschossen.
Menschenrechtsorganisationen sprechen von gezielten Gräueltaten gegen die kurdische Bevölkerung. Was ist da genau bekannt?
Letztendlich sind nach diesem Beschuss und den Bombardierungen, was mir jetzt bekannt ist, etwa 150.000 Leute aus diesen Stadtteilen schon vertrieben worden. Es kam also zu massiven Kriegsverbrechen. Es wurde zum Beispiel eine Kurdin, die wohl auch zu diesen Asaish gehörte, zu dieser Polizei, hat sie getötet und dann aus dem vierten Stock auf die Straße geworfen. Und Leichname wurden geschändet, Zivilisten wurden getötet. Und was eben sehr schlimm ist, viele, viele Familien wurden auseinandergerissen. Frauen und Kinder hat man aus der Stadt weggeschickt und die Männer hat man mitgenommen und keiner weiß, ob die noch leben. Und so ist also ein ganz großes Chaos entstanden. Und die Kurden fühlen sich jetzt natürlich massiv bedroht, dass jetzt das Morden weitergeht. Es waren ja zunächst Aleviten angegriffen worden in dem Jahr seit dem Sturz von Assad und die Drusen, und jetzt sind eben die Kurden dran, und das ist ganz fürchterlich.
Weiß man mehr über die Hintergründe, was diese Aktion ausgelöst hat oder wo auch die Motivation liegt?
Die Motivation, denke ich, ist radikaler Islamismus. Die Kurden haben sich ja seit 2013, 2014 gegen IS verteidigt und wurden auch dann vom Westen praktisch als die Bodentruppe eingesetzt im Kampf gegen den IS. Also sprich zum Beispiel die Befreiung von Raqqa 2018 war durch die Kurden bewerkstelligt worden am Boden, und da haben tausende kurdische Kämpfer ihr Leben gelassen. Das haben die Islamisten, die jetzt an der Regierung sind, natürlich nicht vergessen. Und zum anderen, Erdogan träumt von seinem neuen Osmanischen Reich. Und da sind ihm eben auch die rebellischen, freiheitsliebenden Kurden im Weg.
Gibt es denn für die Menschen, die Zivilisten, die flüchten, noch sichere Räume, also Zufluchtsorte, wo sie unbehelligt bleiben?
Das ist sehr schwierig. Also ich weiß, dass über 100 Verletzte aus diesem zerstörten Krankenhaus von dem kurdischen Roten Halbmond aus Aleppo raus evakuiert wurden nach Nordostsyrien, also sprich nach Hasaka und Kamischli, um dort versorgt zu werden. Mit Krankenwagen wurden die evakuiert. Das konnte aber natürlich nur eine relativ begrenzte Zahl sein. Und dabei sind 3 Mitarbeiter des kurdischen Roten Halbmonds in Aleppo entführt worden. Also das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Die anderen, die jetzt nur aus der Stadt raus sind, die sind jetzt zwischen Aleppo und Afrin. Und in Afrin sind auch immer noch türkische Militärstützpunkte. Ich habe gehört, dass den Einheimischen, die noch da sind in Afrin, verboten wird, den Neuankommenden zu helfen zum Beispiel. Unser Verein SOS Afrin, die haben es geschafft. Die sind ja in Nordostsyrien seit letztem Jahr, seit Dezember 2024, als sie aus Shahba vertrieben wurden aus den Flüchtlingslagern, sind sie nach Nordostsyrien und sie haben es jetzt geschafft, 8 Familien auf der Flucht kleine Geldbeträge zu schicken innerhalb Syriens, damit die erstmal ein bisschen sich notdürftig versorgen können. Aber das sind 8 Familien von Tausenden.
Ist die Befürchtung berechtigt, dass Syrien in einen noch umfassenderen neuen Bürgerkrieg abrutschen könnte, oder denken Sie eher, dass das einzelne Vorkommnisse sind?
Also das sind nicht mehr einzelne Vorkommnisse, weil, wie gesagt, zuerst waren die Aleviten dran, waren dort Massaker verübt worden, dann bei den Drusen im Süden und jetzt bei den Kurden im Norden. Und das muss man schon als systematisch bezeichnen. Ich fürchte schon, dass es weitergeht mit Gewalt. Allerdings fürchte ich mehr, dass es Richtung Genozid, Richtung Völkermord geht. Ich habe ja schon vor fast einem Jahr gesagt im Interview, ich denke eigentlich, die einzige Lösung wäre ein föderales Syrien. Und wenn das nicht geht, Einzelstaaten. Weil es kann nicht sein, dass die Minderheiten Syriens alle, und die Minderheiten machen die Hälfte der Bevölkerung aus, dass die alle islamistischen Fanatikern ans Messer geliefert werden.
Es gibt Organisationen, beispielsweise die Gesellschaft für bedrohte Völker, die dem Westen Schweigen und Duldung vorwerfen. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, also das teile ich. Den Hauptschuldigen sehe ich in der Türkei, weil die diesen Gülani auch sehr installiert haben in Damaskus und sehr enge Beziehungen militärischer Art mit der syrischen neuen Regierung unterhalten. Aber ich sehe auch zum Beispiel das sehr kritisch, dass von der Leyen Gülani besucht hat, gerade als in Aleppo Massaker verübt wurden, hat sie dort Damaskus besucht und ich weiß gar nicht, wie viel Hunderte Millionen Euro oder was denen da versprochen hat. Also das ist einfach unverantwortlich.
Das heißt, Sie sehen auch eine gewisse Mitverantwortung bei der EU, bei Deutschland oder auch den USA?
Ja, sicher. Also ich bin nicht der Typ, dass ich immer sage, Deutschland hat an allem Schuld. Aber ich denke, man kann mit dieser neuen Regierung nicht so zusammenarbeiten. Man sollte vielmehr die Minderheiten über einzelne humanitäre Organisationen unterstützen. Man sollte beispielsweise die kurdische und multiethnische Selbstverwaltung in Nordostsyrien anerkennen, diplomatisch anerkennen, Beziehungen mit ihnen aufnehmen. Und man sollte eben Bedingungen an die Hilfe knüpfen und nicht einfach Gelder rüberschieben.
Sie sprechen von einer möglichen neuen föderalen Staatsstruktur als Schritt zur Lösung. Das passiert natürlich nicht über Nacht. Was müsste jetzt geschehen, damit Minderheiten in Syrien überhaupt noch eine Zukunftsperspektive haben?
Also ich denke, dass auch die NATO Druck auf die Türkei, ist ja schließlich ein NATO-Mitglied, ausüben muss, dass die Türkei sich ganz aus Syrien zurückzieht, das Militär aus Nordsyrien zurückzieht und die Militärberater aus Damaskus abzieht. Da muss sich die NATO drum kümmern und dass die Kurden und die multiethnische Selbstverwaltung aus Nordostsyrien in internationale Verhandlungen über ein föderales Syrien mit einbezogen werden.
Zum Schluss, Frau Nischig, Ihre Hilfsorganisation ist direkt vor Ort tätig. Wie sicher ist das noch für die Leute dort? Wie lange kann man das aufrechterhalten?
Also noch geht es. Wie gesagt, unsere Vertreter haben jetzt erstmal notdürftig spontan 8 Familien unterstützen können, die direkt auf der Flucht sind. Das sind Witwen mit Kindern. Unsere Vertreter sind in Nordostsyrien und ich hoffe und bete natürlich, dass dieser Krieg gegen die Kurden nicht bis dahin sich ausweitet. Es ist ja alles an der türkischen Grenze. Sie versuchen, bei den Menschen zu bleiben und ihnen beizustehen. Sie sind selber einheimische Christen, Kurden, und sie versuchen, den Menschen beizustehen. Und Sie als Hörer können auch gerne uns unterstützen. Bei uns kommt jeder Euro wirklich bei den Notbedürftigen an. Das Einzige, was abgeht, sind die Kontogebühren. Alles andere geht wirklich dorthin.
Das erneute Aufflammen der Verfolgung von Minderheiten in Syrien, im Gespräch war die Berliner Pastorin Daniela Nischig. Für Interessierte und Hörer, die helfen wollen, ihre Hilfsorganisation finden Sie unter sos-afrin.de. Besten Dank, Frau Nischig, für Ihre Einschätzung.
Ja, vielen herzlichen Dank auch für Ihr Interesse und weiterhin gutes Gelingen bei der Arbeit.